Es könnte eine Schlagzeile aus dem Postillon sein, möglicherweise, wenn ich mir das anschaue. Oder der Postillon hat also die Seite gehackt vom Spiegel. Da steht nämlich, die AfD will die deutsche Regierung stürzen und wirbt in den USA für Unterstützung. Noch vor 5 Jahren hätten wir das für einen Gag gehalten, aber mittlerweile ist es kein Gag mehr oder zumindest ein schlechter Scherz. Oder, Herr Lochthofen?
Oh, es gibt gar keine so schlechten Scherze, dass sie nicht gemacht werden. Sie sprechen ja gleich das Richtige an. Das ist wahrscheinlich das Strategiepapier, was in Washington erschienen ist, was ja auch heutzutage ja die ganzen Gazetten und die ganzen Kommentatoren beschäftigt. Es ist schon ein Schurkenstück, was uns da präsentiert wird. Aber bevor ich dazu komme, würde ich erstmal mit was Lustigem beginnen, was genau aus der gleichen Richtung kommt. Sie sind ja ein bekennender Nicht-Fußball-Fan, ist das richtig?
Das ist richtig.
Ja, und haben aber trotzdem bestimmt mitbekommen, dass letzte Woche in Washington im Kennedy Center die Auslosung war für die Gruppen, für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Kanada, in den USA und Mexiko. Hatten Sie das mitbekommen?
Ja, ich habe auch mitbekommen, dass Donald Trump, dass das Soccer, was ja also in Amerika heißt, das ja American Football, ja, heißt es ja Football.
Er war mit auf der Bühne und dieser stadtbekannte Ganove Infantino, also der FIFA-Chef,
ja, ja.
Der hat eine Schmiere dort abgewickelt. Krass, ja. Also sowas hätte man wirklich in einem Hollywood-Streifen, so vor 10, 15 Jahren, dann gesagt, naja,
übertrieben.
Das haben die sich irgendwo in irgendeiner Hinterstube ausgedacht, da kann man richtig drüber lachen. Aber dass der da, dieser Schmierenkomödiant da vorne stand und dann der Donald Trump nicht mal abwarten konnte, dass er eine sogenannte Friedensgoldmedaille um den Hals gehängt bekommt, sondern selbst dahin grapschte und sich das umhängte, strahlte dabei wie, ich weiß es nicht, ob Sie mal, naja, Sie haben ja jetzt Enkelkinder, da fahren Sie bestimmt auch mal in die Alpen und da wird auch mal eine Skischule gemacht. Und am Ende der Skischule von den Kindern gibt es immer ein kleines Rennen und alle, die es bis runter schaffen, kriegen eine Medaille. Ja?
Ja.
So eine Medaille war das bei diesem Infantino, bei dieser Veranstaltung und Donald Trump krapschte die, hängte sich die um und dann hat man das Ganze gesehen, das ganze politische Programm von Donald Trump und diesem Mann. So eine lächerliche Figur steht an der Spitze der wichtigsten Nation und regiert natürlich auf diese Art und Weise. Dass da ein Sicherheitskonzept rauskommt, wie wir es jetzt hören, wo die Europäer eigentlich der Hauptfeind sind, nicht die Russen, nicht die Chinesen, sondern die Europäer. Das ist schon also ein starkes, also ein Schurkenstück. Aber ich habe das ja schon immer sehr frühzeitig gesagt, hier geht es um Ideologie. Und die Europäische Union, dieses große Friedensprojekt, dass Länder, die über Jahrhunderte miteinander Krieg führen, plötzlich miteinander gemeinsame Interessen haben und gemeinsam versuchen, die Zukunft zu meistern, das ist all diesen Autokraten, ob in Russland, in China, aber auch in Amerika inzwischen, ein Dorn im Auge. Und insofern geht es ja wirklich gegen unsere Art des Lebens mit diesem neuen Sicherheitskonzept. Das heißt also, dass man miteinander die Dinge regelt, nicht gegeneinander und nicht der Stärkste sich das nimmt, was er braucht oder in seiner Einflusssphäre und der Rest, der muss dann hinterher schauen. Also es ist schon eine Zeit, in der wir leben, mein lieber Mann.
Eine infantile Politik und Infantini muss ich immer an infantil denken und das war ja, so war ja die Inszenierung tatsächlich, also Arschkriecher, Speichellecker und das ist ja so, es ist ja widerwärtig.
Absolut, absolut, ich sage mal charakterlich unerträglich. Trotzdem sehr effektiv, ja. Das heißt also, der schleift sich da ein und hofft natürlich auf diese Art und Weise, dass ihre halbmafiöse Organisation, diese FIFA, auf diese Art und Weise, nächstes Jahr einen guten Reibach macht. Wobei eben auch noch nicht raussteht, ein Teil der Fußballspiele soll ja in Städten sein, in Boston und in anderen, ich glaube Portland auch, wo Demokraten ja an der Macht sind. Und Donald Trump versucht ja die ganze Zeit sozusagen, die zu bestrafen und sozusagen strammen Republikanern diese Fußballspiele zu übereignen. Das heißt also, auch die Art und Weise, wie in den Sport hineinregiert, wir sind ja beide nicht naiv, wir haben ja auch die DDR erlebt, wir haben den Kalten Krieg erlebt, wir wissen ja, dass Sport auch Politik ist immer, ja, also auch der Versuch immer den anderen zu zeigen, dass man doch eine deutlich erfolgreichere Nation ist. Aber dass das so auf diese Art und Weise brutal geschieht, das wird uns hier, sagen wir, auf der Bühne geliefert. Und ich habe das Gefühl, also mir wird es immer zunehmend unwohler als Zuschauer in dieser Veranstaltung.
Es gibt ja noch mehrere Dinge, die politisiert werden. Es ist der Sport sowieso, das war schon immer so, das war im Kalten Krieg so. Es ist ja beim ESC, selbst bei einem Schlagerwettbewerb wird er politisiert. Also es ist im Grunde alles politisch, oder?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, wir leben ja auch in einer Welt. Wir können ja so unpolitisch tun, wie wir wollen. selbst die Menschen, die keine Nachrichten schauen, selbst die Menschen, die nicht wählen gehen. Letztlich ist es auch immer ein Ausdruck auch von Politik und damit gestalten sie auch Politik. Das Nichtwählen ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, anderen an die Macht zu verhelfen oder nicht zu verhindern, dass die Falschen an die Macht kommen. Das heißt also, nein, wir können uns dem nicht entziehen, das ist vollkommen klar. Die Unterhaltung ist natürlich auch immer politisch. Ich erinnere mich an die Zeit des Kalten Krieges, da spielte das immer eine große Rolle, wer wo mit wem aufgetreten ist und ob mal jemand aus dem Westen mal in den Osten kam, etc., etc. Dass das aber heute in dieser scheinbar doch sehr aufgeklärten Welt immer noch so weitergeht und dass natürlich auch die Auseinandersetzungen an dieser Stelle nach wie vor ziemlich tief gehen und dass es natürlich auch in Europa durchaus ganz unterschiedliche Auffassungen gibt, zum Beispiel das Verhältnis der Spanier zu Israel und zum Gazakrieg, ist natürlich ganz anders zum Teil wie in Deutschland mit unserer Geschichte und mit unserem Hintergrund. Das heißt also an dieser Stelle, ich würde das Ganze etwas tiefer hängen. Wer nicht kommt, der kommt nicht und wer hingeht, der geht hin. Natürlich ist es schon so, dass man, wie soll ich sagen, zum Teil ja auch die Künstler bestraft, die ja möglicherweise sogar eine kritische Haltung haben zu dem, was in ihren Ländern passiert. Aber das interessiert natürlich in dem Augenblick gar niemanden mehr.
Kommen wir mal zu weiteren Schlagzeilen, die wir uns hätten vor 5 Jahren nicht vorstellen können. Also aktuelle Schlagzeile in der ARD, in der Tagesschau ist, die USA stehen nicht mehr an der Seite der Europäer. So, das ist ja, selbst Röttgen spricht von einer Zeitenwende. Also die strammsten Atlantiker kommen jetzt ins Zweifeln und sagen, es ist nun die Grundsatzfrage, wird es jemals wieder sein wie vor Trump oder hat der Trumpismus, von dem ja schon gesprochen wird, schon alles durchsetzt und es wird also nie mehr so werden wie vorher. Was glauben Sie, wenn Trump in 3 Jahren weg ist?
Naja, das verschiebt sich schon ganz schön stark. Wir haben das ja auch in der ersten Trump-Zeit gemerkt. Er hat da ja nicht ganz so konzentriert wie jetzt, aber auch schon einiges verändert. Und Biden hat nicht alles zurückgenommen. Das heißt, auch die Demokraten profitieren zum Teil von Dingen, die wir also als unerträglich finden im Verhältnis zwischen befreundeten Nationen, sage ich mal. So, dass das nicht alles zurückzudrehen ist, ist vollkommen klar. Auch der Zustand, dass man einfach willkürlich die Politik, also nicht mehr nach Logik, nicht mehr nach Argumenten, nicht mehr nach Überzeugungen gestaltet, sondern nach Tagesform. Also, sage ich mal, wenn über Krieg und Frieden entschieden wird, war früher mal üblich, dass der Außenminister oder Diplomaten sich damit beschäftigen. Also Menschen, die über Jahrzehnte sich mit einem Thema befassen, die auch im Detail stecken, die ungefähr wussten, was wo passiert. Im Augenblick ist es ja so, es wird ein Schwiegersohn, ein Immobilienhändler, wird nach Moskau geschickt und soll Verhandlungen führen. Das heißt also, der Niedergang an dieser Stelle ist gigantisch. Und ich glaube, dass diese Verhältnisse insgesamt Schaden nehmen an dieser Stelle. Trotzdem gehe ich mal fest davon aus, wenn es in Amerika einen Wechsel gibt, gibt es auch an dieser Stelle wieder eine Korrektur. Insofern sage ich mal, müssen wir trotzdem auf der Hut sein. Es gibt keine Gewissheit für die Zukunft. Das heißt, wir müssen unser eigenes Ding machen, zunehmend. Das kostet Geld und niemand will das bezahlen. Das ist das Problem.
Und ob es irgendwann Frieden geben wird, steht auch noch in den Sternen oder ist der greifbar?
Es gibt ja wieder den nächsten Joke, also an dieser Stelle, auch wenn das sehr bitter ist, dass die nächste Deadline für Donald Trump der 31. Januar ist. Also bis dahin muss Frieden in der Ukraine herrschen. Warum 31. Januar? Weil das der letzte Tag ist, an dem die Nominierungen für den Friedensnobelpreis erfolgen können. Das heißt, dass dieser Mann tatsächlich, also wirklich überzeugt ist, also mit dieser Infantino-Medaille haben wir es ja nochmal gesehen, dass der wirklich als Ziel seines Lebens das ansieht, an dieser Stelle sozusagen das umgehängt zu bekommen. Das ist schon wirklich gemessen auch an dem Leid, was da in diesem Krieg stattfindet. Die Russen bombardieren ja nach wie vor täglich diese Länder, dieses Land, die zerstören nach wie vor den ganz bescheidenen Wohlstand, den sie haben. Also wenn wir uns das nur vorstellen, dass bei uns ständig irgendwo Granaten reinschießen würden. Aber das geht, glaube ich, bei vielen Menschen schon längst an ihnen vorbei. Sagen, ja, Hauptsache Ruhe da hinten und das interessiert mich nicht, wie das ausgeht. Und für Donald Trump ist es nur eine Frage, welchen Nutzen kann ich aus so einem Frieden ziehen? Ein Deal, das Wort würde ich als Unwort des Jahrzehnts, sage ich mal, aufnehmen. Also Hauptsache ein Geschäft machen, der Rest ist egal.
Nun sollte man Probleme immer strukturell angehen und nicht individuell und persönlich. Das heißt, nicht Donald Trump ist das Problem, sondern ein System, was ihn überhaupt erst möglich gemacht hat?
Naja, ich glaube, es gibt keine absolute Kontrolle. Schauen Sie bei uns die Aufregung vor ein, zwei Jahren, wo man dann feststellte, wenn die absoluten Mehrheiten im Bundestag nicht mehr gewährleistet sind, vor allem auch Mehrheiten nicht, um die Verfassung zu ändern, weil eine rechtsradikale Partei auch viele Stimmen hat im Bundestag. Wie kann man sozusagen das demokratische System in der Bundesrepublik wetterfest machen? Wir stellen dann am Ende, wenn wir es logisch zu Ende denken, fest, es geht nicht. Das heißt, wir können viele Sicherheiten einbauen, aber wenn zum Beispiel wie in Amerika die obersten Richter handverlesen sind von einem Nicht-Demokraten, und da ist Trump in der vordersten Reihe bei den Nicht-Demokraten, dann ist auch dieses Gericht nicht mehr in der Lage, bei allen Dingen, die wir kennen, ein Korrektiv zu sein. Und das heißt also, wir bewegen uns in eine postdemokratische Zeit hinein. Nicht nur der Westen zerfällt, sondern es zerfällt auch die innere Struktur der Demokratie. Dagegen steht Europa noch. Da steht die Europäische Union. Sie wissen ja, ich bin großer Anhänger dafür, dass wir noch mehr zusammenrücken und dass wir eine gemeinsame Außenpolitik machen und einen gemeinsamen Außenminister haben, dass da noch mehr Macht konzentriert wird in Europa und nicht in den Ländern. Aber ich glaube, der Zeitgeist ist in Amerika nicht nur so, sondern auch bei uns. Und Sie sehen ja auch in dieser neuen Strategie der Amerikaner, sie sind wild entschlossen, pro-faschistische Kräfte in Europa zu stärken, nur damit die Europäische Union geschwächt wird.
Wäre es da nicht einfacher und besser und strategisch klüger, sich China zuzuwenden? Also China ist zumindest stabil und hat nicht so extreme Expansionspläne. Und Wadefuhl ist ja jetzt gerade, oder hat er den Peking-Besuch, den China-Besuch nachgeholt. Wäre das eine Möglichkeit?
Nein, die Chinesen sind natürlich ein ganz gefährlicher Partner. Wir merken das ja nicht nur bei den seltenen Erden. Die Geschichte, ich bin ja nun ein bisschen älter als Sie und sicherlich auch älter als die meisten unserer Zuhörer. Ich kann mich noch genau erinnern, wie das damals Anfang der 70er Jahre passierte, dass Richard Nixon, der stand nun, war ja wirklich ein windiger Typ, unter Druck und versuchte irgendwie im Kalten Krieg gegenüber den Russen einen Schachzug zu machen, den er als genial empfunden hat. Kissinger war natürlich derjenige, der das alles eingeflößt hat und auch entwickelt hat. Das heißt, es gab eine Rivalität nicht nur zwischen Ost und West, sondern es gab natürlich auch eine starke Rivalität seit den 50er Jahren zwischen der Sowjetunion und China. Die Sowjetunion hatte ja damals kritisch die Zeit von Stalin unter Khrushchev analysiert. Das hat den Chinesen nicht gefallen. Das ist ja heute noch ein stalinistisches Regime, ja, also von der Macht her, von der politischen Art der Ausprägung. Und damals haben die Amerikaner gesagt unter Nixon, kommt, wir versuchen mal die Chinesen da rauszuhauen, damit dieser Block nicht zu groß wird. Das ist ja auch etwas, was Donald Trump und seine Berater umtreibt. Sie möchten nicht, dass Russland und China zu nahe aneinander geraten. Da liegt ja auch eine Triebfeder dafür, dass sie sagen, egal was in der Ukraine passiert, Hauptsache wir können die Russen wieder ein bisschen an uns ziehen. Das heißt, in diesem Dreieck nicht der ausgeschlossene Dritte zu sein, ist ein sozusagen seit Jahrzehnten bestehend Ziel der einzelnen Teilnehmer dieser ganzen Geschichte. Und China spielt die entscheidende Rolle an dieser Stelle. Damals haben die Amerikaner gesagt, na komm, wir nutzen die billige Arbeitskraft, die Chinesen haben was davon, wir haben was davon. Inzwischen ist das der große Rivale, der Systemrivale. Und der Systemrivale heißt Kapitalismus härteste Art nach innen. Das heißt, die Leute werden ausgebeutet wie in keinem zweiten Land, das wirtschaftlich entwickelt ist, aber politisch in einer Macht konzentriert, in einer Diktatur, das Ganze. Das gefällt natürlich auch selbst Donald Trump. Sowas könnte er sich für Amerika auch vorstellen. Und insofern sage ich mal, sich an China anzulehnen, heißt mit unseren Vorstellungen von Gemeinsamkeit hier in Europa, ist das völliges Ausliefern. Wir sind ja schon ziemlich ausgeliefert. Wir haben sehr naiv sozusagen unsere Produktion, unsere wichtigen wirtschaftlichen Entscheidungen nach China ausgelagert und merken das jetzt bei der Automobilentwicklung. Bang, jetzt haben sie uns, wie der alte Walter Ulbricht gesagt hat, überholen, ohne einzuholen. Das haben die genau bei den Elektroautos gemacht und sind jetzt plötzlich auf dem Markt und wir geraten immer mehr unter Druck. 10.000 Arbeitsplätze gehen jeden Monat bei uns verloren. Das heißt, an China sich anzulehnen, wäre sicherlich Selbstmord.
Dann ist der Rentenstreit ja eigentlich Pillepalle oder ist es das nicht? Denn wir werden ja alle alt und werden alle irgendwann Rente oder eben, naja, Grundsicherung beziehen.
Es läuft darauf in Ostdeutschland hinaus. Und Entschuldigung, was mich daran bewegt, wie undankbar eigentlich die Menschen sind, wenn Politik sich um sie kümmert. Das heißt, die arme SPD, die hat ja den Mindestlohn durchgestanden. Sie hat auch für die Erhöhung gesorgt. Das heißt, davon profitieren vor allem ostdeutsche Arbeitnehmer, weil bei uns einfach die Situation anders ist als in Baden-Württemberg. Und bei den Renten ist es nicht anders. Wir profitieren von der Grundrente viel mehr und viel mehr Menschen profitieren davon im Osten als im Westen. Trotzdem fällt den meisten Menschen nicht ein, die SPD zu wählen, die ihnen hilft, sondern sie nehmen eine Partei und wählen eine, die sagt, pass mal auf, das ist viel zu viel, was da subventioniert wird. Wir müssen eigentlich das Ganze auch vor allem in Ostdeutschland kürzen. Die wählen trotzdem diese Partei. Da kann man lange drüber diskutieren, warum. Aber im Augenblick ist es ein schönes Beispiel dafür, wie undankbar auch der Wähler bezogen auf die Politik ist. Gibt auch noch ein anderes Beispiel, ich nenne es nur mal am Rande. Die dänische Ministerpräsidentin, die einen langen, guten Lauf gehabt hat mit einer relativ straffen, pragmatischen Politik, 10 Jahre lang ist sie schon dran, ist jetzt plötzlich im absoluten Umfragetief gelandet von 17% ihrer sozialdemokratischen Partei in Dänemark. Bis dahin war sie wirklich der Shootingstar in Europa. Was hat sie gemacht? Sie hat gesagt, wir können es nicht mehr finanzieren, also müssen wir das Eintrittsalter für die Rente auf 70 erhöhen. Hm. Und sie hat gesagt, wir müssen einen Feiertag opfern, damit wir das Ganze finanziell hier hinkriegen. Die Leute haben gesagt, du spinnst doch und wählen sie nicht. Das heißt also, es ist offensichtlich, dass man es machen muss. Hm. Und da wird der bestraft, der die Botschaft verkündet und diejenigen, die sagen, das machen wir ohne dem, wir schicken ein paar Migranten raus, wir machen das und das und dann wird das schon alles wunderbar laufen, dann nehmen sie die lieber. Das heißt also, es gibt an dieser Stelle keine Logik und keine Dankbarkeit.
Das heißt, was bleibt da? Was ist die Erkenntnis?
Das heißt, es ist nach wie vor sehr schwer. Das beste Beispiel ist der Merz, was der alles im Wahlkampf versprochen hat. Also auf keinen Fall werden die Schulden erhöht. Und jetzt haben wir 500 Milliarden Zusatzprogramm. Wir haben uns ja hier unterhalten in dieser Sendung. Und haben immer gesagt, das geht gar nicht. Also rein rechnerisch geht es gar nicht. Also man muss das Geld irgendwoher nehmen, ja. Aber wenn du das vorher sagst, dann wählen sie dich nicht. Also da draußen sind sehr viele Menschen, die wollen gerne betrogen werden, um dann hinterher zu sagen, das war aber jetzt nicht schön, das hat er anders versprochen. Jetzt liebe ich den aber nicht mehr.
Hm. Ja? Ach, haben Sie den BSW-Parteitag verfolgt?
Ja.
Wirklich?
Als Thüringer muss man ihn ja verfolgen, weil Aha. Die Thüringer ja nun für alles verantwortlich gemacht werden, was schlecht im BSW geht. Dummerweise haben die 16% hier und sitzen in der Regierung und machen eine ordentliche Arbeit. Aber das kann natürlich Sarah Wagenknecht nicht gefallen. Die ist ab Zwietracht aus und das hat sie natürlich in Magdeburg gezeigt. Erstens will sie die Arbeit nicht machen. Also das heißt, sie hat andere jetzt vorgeschoben, die müssen jetzt die Verantwortung übernehmen, wenn das alles nicht so läuft beim BSW. Sie möchte höchstens Fraktionsvorsitzende sein, das heißt im Bundestag natürlich ganz anders präsent sein, medial anders präsent sein. Und ansonsten macht sie die Thüringer verantwortlich dafür, dass sie die Wahl vergeigt hat. Also ich glaube, wenn sie überall 16% wie in Thüringen gehabt hätte, dann hätte sie ganz andere Sorgen im Augenblick. Es ist unverschämt, was da erzählt wird, aber eben auch angesichts der Mitglieder und der Wähler durchaus, die sind alle an diesem Krawall interessiert.
Haben Sie parat, was BSW, wie der neue Name sein soll?
Ach, ist mir egal, das ist Sarah Wagenknecht, ob nun der Wein so heißt oder so heißt, er schmeckt halt so wie immer.
Ah, wenn ich schon Vernunft höre, Bündnis soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft, das ist ein bisschen sperrig, aber BSW als Kürzel prägt sich eigentlich ganz gut ein.
Naja, es hat sich natürlich an den Namen, Sarah Wagenknecht bleibt ja dabei. Ich meine, nächstes Jahr will sie ja auf keinen Fall den Namen schon ändern, Sie will ja noch in Sachsen-Anhalt. Wobei eben nicht klar ist, wie sich die Wähler verhalten. Ob die das nun jetzt auch noch toll finden, was sie macht oder nicht, das weiß ich nicht. Das müssen wir mal sehen, ja, wie viele da sind vor allem. Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet. Genug Gnatz bei den Leuten ist ja vorhanden. Man weiß immer nicht, in welche Richtung der dann rauskommt. Aber konstruktiv ist das nicht, was da passiert. Und daran scheinen auch viele ihrer Anhänger nicht interessiert zu sein. So wie sie den Thüringer dort behandelt haben, den Herrn Schütz, der ja auch eine ordentliche Arbeit hier in Thüringen macht, ganz unaufgeregt. Wer hätte das gedacht nach einem Jahr so einer komischen Konstellation in Thüringen, dass wir ganz leise einfach nur die Arbeit machen und auch die Linke ordentlich mitzieht. Also das kann natürlich Sarah Wagenknecht nicht gefallen. sie ist nur interessiert an Surf und an Knatsch und an Talkrunden, in denen sie sitzen kann.
Das habe ich letztens gedacht, die eine Regierung, die keine Mehrheit hat, muss sich mit den Linken arrangieren und es läuft trotzdem irgendwie. Sie sagen ja immer, wenn Ruhe ist, ist ein gutes Zeichen.
Naja, ich bin immer froh, wenn Thüringen nicht mit irgendwelchen Unsinn in den Schlagzeilen ist. Ich bin ja ein großer Anhänger unseres Bundeslandes und auch qua Amt, aber auch dadurch, dass man ja viele Jahre sich dafür eingesetzt hat. Ich finde es immer gut, wenn einfach pragmatisch im Interesse der Menschen abgeräumt wird, das Ganze. Und ich hoffe auch immer noch, so naiv bin ich natürlich, dass am Ende das doch auch honoriert wird, dass man sagt, gut, es mag da draußen alles ein bisschen, aufregend sein, aber bei uns in unserem schönen kleinen Auenland, wie das so bei Herrn der Ringe heißen würde, läuft die Sache doch ganz gut. Wir können uns ja sogar die Zahlen anschauen. Deutschland ist ja wirtschaftlich in der Stagnation, Thüringen nicht. Thüringen hat 0,6% Wachstum, fast 1%, weil wir natürlich nicht ganz so auf dem Export, also nach Amerika und nach China orientiert sind. Aber das zeigt ja auch, dass es durchaus möglich ist, in dieser Zeit auch vernünftig zu arbeiten.
Herr Lochthofen, Sie kurieren jetzt mal Ihre Erkältung aus oder haben Sie noch eine gute Nachricht für uns?
Ich hatte noch zwei schöne gute Nachrichten, die kommen aus Weimar. Einmal dieses Festival-Television, was Sie da hatten. Finde ich gleich sehr gut, dass die das geholt haben, dass einfach mal auch der Spot auf Weimar noch einmal geschickt wird, nach Thüringen kommt. Also ich finde das gut, dass Sie das übernommen haben. Und zweitens, dass dieses Kontrollgremium für die Öffentlich-Rechtlichen auch in Weimar angesiedelt wird. Zwei gute Punkte für Weimar und natürlich für uns alle.
Wunderbar. Wir hören gleich einen Beitrag über die Televisionale von Reinhard und den hört man auch nächste Woche wieder mit Ihnen gemeinsam, kurz nach 9 oder kurz nach 18 Uhr, je nachdem, auf jeden Fall am Montag. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen gute Besserung. Passen Sie auf sich auf und danke
ich muss erstmal durchatmen. Hier ist ein bisschen trockene Luft im Rahmen, deswegen habe ich ein bisschen knappe Luft.
Alles klar. Dann alles bis klar. Nächste Woche und Ihnen alles Gute. Tschüss.
Auf Wiedersehen. Tschüss.